Ja, auch ein herzliches Willkommen und schönen guten Morgen alle zusammen. Ich möchte euch mit hineinnehmen in die Vergangenheit und die Zukunft. Vor anderthalb Jahren haben wir in unserem Wald neue Setzlinge pflanzen müssen. Wer den Wald hat, weiß, Trockenheit und Borkenkäfer haben die ganzen Fichtenbestände kaputt gemacht. Wir haben erstmal alles abroten müssen und dann ging es an die Pflanzaktion. Und ich weiß noch, während wir so gepflanzt haben, habe ich mir überlegt, ja, wir setzen hier so Setzlinge und ich werde diese Bäume nie ausgewachsen erleben. Ein Wald ist immer ein Generationsprojekt. Ein Wald steht immer zwischen Vergangenheit und Zukunft. Du pflanzt vielleicht, aber erst die übernächste Generation Holz oder nimmt das Holz, handelt damit oder rodet und vermarktet es weiter. Ja, du pflanzt für deine Nachkommen, die du vielleicht nie kennenlernen wirst. Auch bei der Familie ist es so. Auch Familie steht zwischen Vergangenheit und Zukunft. So ein Lebensstammbaum ist eigentlich ein gutes Bild, wenn man Familie aufstellen muss. Denn irgendwo kommst auch du vor. Vielleicht hast du keine Kinder, aber jeder von uns hat Eltern. Vielleicht hast du Geschwister und irgendwo in so einem Familienlebensstammbaum kommst auch du vor. Denn du stehst zwischen Vergangenheit und Zukunft. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Bist du stolz auf das Erbe, das man dir hinterlassen hat? Dann hast du eigentlich Grund, dankbar zu sein. Es gibt viele Menschen leider in unserer Welt, die sind nicht stolz auf das von ihnen hinterlassene Erbe. Die tragen vielleicht ein Erbe an Armut, an Misshandlung, Ungerechtigkeit, Scham. Wir alle sind von unserem Elternhaus geprägt. Es gibt Erinnerungen, die ihr alle habt an eure Vergangenheit. Und ich weiß, ich habe ein Bild, eine Erinnerung aus meiner Kindheit. Ich habe nicht viele, komischerweise. Also ich habe schon ein paar, die mich sehr geprägt haben. Aber ein Ereignis hat mich so geprägt. Das weiß ich, ich war der Grundschulkind, vielleicht 7, 8, ja. Ich kam dann heim und Mama, vielleicht weißt du es gar nicht mehr, also auf alle Fälle, da saß jemand bei uns am Tisch, total verwahrlost, langer Bart, heute sagt man obdachlos, ein Penner. Früher waren das Landstreicher, die sind früher viel mehr durch unsere Dörfer gezogen und ich kam daheim und er saß da am Tisch und meine Eltern haben den reingelassen und haben gesagt, er kann hier was essen. Und mich hat es so bewegt, dieses Ereignis, dass ich gemerkt habe, ja, und genau das ist das Elternhaus, in dem ich aufgewachsen bin. Ich habe von zu Hause sehr viel Großzügigkeit, Dankbarkeit, Zufriedenheit mitbekommen, vorgelebt bekommen und es hat mich geprägt. Und da bin ich dankbar dafür. Welche Werte hast du von zu Hause mitbekommen? Glück, Liebe, Offenheit, Geiz, Ehrlichkeit. Wir alle haben Werte, die uns geprägt haben und die in dich hineingelegt wurden. Ich möchte uns heute eine Geschichte mit hineinnehmen, eines Mannes, über den ich beim Bibellesen neulich gestolpert bin. Es ist ein Junge und ein Mann, den wir so betrachten, Josia aus dem Alten Testament. Auch er steht zwischen Vergangenheit und Zukunft. Es ist eine beeindruckende Persönlichkeit. Josia wurde in eine verrückte Zeit hineingeboren. Eigentlich, vielleicht kann man viel in unsere heutige Zeit transponieren, weil wir ja auch in verrückten Zeiten leben. Also der Josia lebte 600 vor Christus, so auf der rechten Seite. Und die Vergangenheit war tragisch. Es hat angefangen, es hat gut angefangen, sage ich mal, mit einem Königreich für Israel, die erste Königsregierung unter Samuel, also der Prophet, dann wurde Saul, David, Salomo eingesetzt und dann hat es aber schon gekriselt in Israel. Es gab zu politischen, wirtschaftlichen Krisen und dadurch ist das Land geteilt worden in Nord- und Südreich. Es gab religiöse Ursachen, weil im Süden, in Israel, also lag Jerusalem die Hauptstadt und da stand der Tempel. Im Nordreich gab es das nicht und dann hat der König natürlich Bange gehabt, dass ihm der ganzen Leute in den Süden abwandern. Drum hat er im Norden viele Heiligtümer erstellen lassen für Götzen. Und so kam ganz viel Götzenkult, Aberglaube unter das Volk Israel. Und wie gesagt, in der Bibel lesen wir, in dem Land herrschte Ungerechtigkeit, Ausbeutung, dunkle Zeiten. Gott wurde einfach zur Seite geschoben. Und wir sehen das in diesem Zeitstrahl. Alle Könige, die schwarz sind, das waren alles Könige, die Dreck am Stecken hatten, die wirklich politisch nicht an der Macht hätten sein sollen und wo ganz viel Ungerechtigkeit herrschte. Und in diese Zeit wird Josia hineingeboren. Und er hatte eigentlich ein tragisches Erbe. Josias Vergangenheit, sein Großvater war ein brutaler Mörder, der betrieb Zauberei, Wahrsagerei. Er hat den Götzen sogar seinen eigenen Sohn geopfert, das muss man sich mal vorstellen, sein eigenes Kind gibt er den Götzen hin. Sein Vater, der dann Nachfolger wurde von dem Großvater, Amon, war ein Betrüger, ebenfalls hat Götzendienst betrieben, hat die ganzen Gläubigen, die wenigen Gläubigen, die es noch im Land gab, hat er verhöhnt. Aber dieser Amon war nur 2 Jahre an der Macht und dann wurde er ermordet. Das Volk hat dann anschließend die Verschwörer umgebracht und dann kam der damals 8-jährige Josia, der einzige Sohn, an die Macht, wurde zum König erhoben. Und ich nehme uns hinein in die Geschichte, die wir da lesen. Josia war erst 8 Jahre alt, also echt ein kleines Kind. Ich meine, damals waren die 8-Jährigen schon reifer, sage ich mal, wie unsere 8-Jährigen heute. Da galt man als 14 schon fast erwachsen, aber trotzdem, es war ein Kind. Josia war erst 8 Jahre alt, als er König wurde. Und er regierte 31 Jahre lang in Jerusalem. Er folgte dem Vorbild seines Vorfahren David und tat, was dem Herrn gefällt. Er richtete sich streng nach dessen Geboten und Weisungen. In seinem 8. Regierungsjahr, also mit 16, als er noch sehr jung war, fing er an, nach dem Herrn, dem Gott seines Vorfahren David, zu fragen. Im 12. Regierungsjahr begann er in Juda und Jerusalem die Opferstätten, die geweihten Pfähle und die geschnitzten und gegossenen Götzenbilder zu beseitigen. Unter seiner Aufsicht wurden die Altäre des Gottes Baal niedergerissen. Die Räuchersäulen, die darauf standen, ließ er in Stücke schlagen. Die geweihten Pfähle und die geschnitzten und gegossenen Standbilder ließ er zu Staub zermahlen und den Staub auf die Gräber der Leute streuen, die diesen Machwerken Opfer dargebracht hatten. So reinigte er Juda und Jerusalem von allen diesen Dingen. In seinem 18. Regierungsjahr, noch während der Reinigung des Landes und des Tempels vom Götzendienst, ging Josia auch daran, das Haus des Herrn, seines Gottes, auszubessern. Josia, gerade mal 8 Jahre alt, ein Junge, der eine schlimme Vergangenheit eigentlich hat, der Erbe hat, das grausam war, entschied sich, er bricht mit diesem Erbe. Er will mit seinem Vater und Großvater, mit diesen schlechten Vorbildern nichts zu tun haben. Er hat in seinem Familienstammbaum nachgeblättert, bis er dann auf den König David, das waren ja 400 Jahre vorher, gestoßen ist und gemerkt hat, dieser Mann, genau wie dieser Mann, so möchte ich sein. Er war mutig und hat sich ihn zum Vorbild genommen und daraufhin politische und wirtschaftliche und kirchliche Erneuerung durchgebracht. Und ich habe mir so gedacht, ja, dieser Junge, der hat es kapiert. Wir können uns unsere Eltern nicht aussuchen. Und natürlich, wenn wir ein gutes Elternhaus haben, wie toll und was für ein Segen ist das. Da können wir dankbar sein. Aber wenn du aus so einem Elternhaus kommst, ja, das ist echt tragisch. Aber das kannst du dir nicht aussuchen. Aber du kannst dir die Vorbilder und die Mentoren aussuchen. Und genau das hat Josia gemacht. Er hat sich den Mann nach Gottes Herzen, so wird David in der Bibel beschrieben, ausgewählt. Mit 26 hat er also den Tempel renovieren lassen und da hat er eine Entdeckung gemacht. In dem Tempel war eigentlich war nicht mehr viel da, außer Mauer und die Bundeslade, wo die Gesetze drin sein sollten, wusste keiner, wo das war. Aber bei der Renovierung ist Folgendes passiert. Ich lese weiter aus 2. Chronik 34. Als man das Geld holte, das die Leute zum Tempel gebracht hatten, also er hat von allen Leuten Geld eingesammelt, um den Aufbau eben durchzuführen, fand der Priester Hilkia das Buch mit dem Gesetz, das der Herr durch Mose hatte verkünden lassen. Hilkia sagte zu dem Kanzler Schafan: Hey, ich habe im Hause des Herrn das Gesetzbuch gefunden, und gab Schafan die Buchrolle. Dieser brachte sie dem König und las ihm aus dem Gesetzbuch vor. Das Gesetzbuch war jahrelang wirklich verstaubt. Keiner hatte das mehr auf dem Schirm gehabt. Wie, sage ich mal, in unserer heutigen Zeit, wie viele Bibeln liegen denn verstaubt oder unberührt in irgendeinem Schrank und werden nicht mehr gelesen? Als König Josia hörte, was in diesem Gesetzbuch stand, zerriss er sein Gewand. Darauf ließ der König alle Ältesten von Juda und Jerusalem zu sich rufen. Mit allen Männern von Juda und der ganzen Bevölkerung Jerusalems, den Priestern und Leviten und dem ganzen Volk, den Vornehmen wie den einfachen Leuten, ging er hinauf zum Tempel des Herrn. Dort ließ er ihnen das ganze Bundesgesetz verlesen, das sich im Tempel gefunden hatte. Dann trat der König an seinen Platz vor dem Tempelhaus und schloss einen Bund mit dem Herrn. Das ganze Volk musste versprechen, dem Herrn zu gehorchen und alle seine Gebote und Anweisungen mit ganzem Willen und aller Kraft zu befolgen. Alles, was in dem aufgefundenen Buch gefordert war, sollte genau befolgt werden. Josia hat in jungen Jahren Interesse an Gottes Wort gezeigt. Und er war mutig. Und ich glaube, das ist das, was man auch lernen kann aus seiner Geschichte. Gott kommt nicht auf das Alter an, das du hast. Ob du jung bist oder Senior, Gott möchte immer mit dir Geschichte machen. Aber es fängt damit an, dass Interesse an Gottes Wort da ist. Lange Zeit war es eben nicht aktuell in Zeit von Josia. Und er hat es wieder zur Relevanz gemacht. Und man geht davon aus, dass eben mit 26 Jahren, steht Gottes Wort, traf ihn ins Herz. Das war so sein Bekehrungsmoment. Er hat da wirklich begriffen, dass Gott der Herr in seinem Leben sein möchte. Und er hat es öffentlich bekannt, Gott ist der Mittelpunkt in meinem Leben. Er hat es in seinem ganzen Volk preisgegeben und hat aber dieses Bekenntnis nicht nur als Bekenntnis verrufen lassen, sondern er hat von Kopf, Herz über die Hand umgesetzt. Er hat Prioritäten im Land gesetzt, er hat wirklich die Altäre, die den Götzen geweiht waren, alle vernichtet und er hat dadurch seine Gegenwart geprägt, sein Land geprägt. Er hat es nicht nur geprägt, sondern er hat auch Weichen für die Zukunft gestellt. Und es ist das, du kannst in deinem Leben Entscheidungen treffen, jetzt, und das sind Weichen auch für deine Zukunft. Später hat der Prophet Hilkia direkt zu Josia noch eine Nachricht hinterlassen. Das war noch ein Wort von Gott an den Josia und das war eben so, wie Gott damals persönlich zu Leuten geredet hat. Heute redet er zu uns durch seinen Geist. Und er hat im Josia am Ende so seines Lebens gesagt, du Josia, hast die Botschaft des Herrn zu Herzen genommen und dich darunter gebeugt. Du hast dein Gewand zerrissen und geweint. Darum habe ich auch dein Gebet erhört. Du wirst das Unglück, das ich über diese Stadt und ihre Bewohner bringen werde, nicht mehr mit eigenen Augen sehen. Du wirst in Frieden sterben und in der Grabstätte deiner Vorfahren bestattet werden. Josia durfte zu seiner Zeit Frieden erleben. Wo das danach war dann echt das Gericht von Gott über all die Ungerechtigkeiten, die seine Vorfahren gemacht haben. Aber er durfte Frieden erleben. Er wurde gesegnet. Warum? Weil er Buße getan hat, weil er erkannt hat, dass sein Leben falsch war und das seiner Vorfahren und er es ganz anders gemacht hat. Und er hat dann auch wieder das Passafest eingesetzt. Es war jahrelang, wurde Passa nicht mehr gefeiert in Israel. Das war der Grund, warum Israel überhaupt das Land Israel war, weil Gott es befreit hat aus Ägypten. Und wie schlimm wäre es, wenn heute Debatten kommen, die sagen, ja, wir brauchen Ostern und Weihnachten nicht mehr feiern. Nein, es ist unser Glaube, unsere Kultur und wir müssen dafür kämpfen und einstehen. Und Josia hat es gemacht. Er hat das Passafest wieder eingeführt und es wird sogar berichtet, ein solches Passafest wie dieses hatte es in Israel seit der Zeit des Propheten Samuel nicht mehr gegeben. Keiner der früheren Könige hatte es in der Weise begangen, wie König Josia es feierte, zusammen mit den Priestern und den Leviten, mit allen Besuchern aus Juda und Israel und den Einwohnern von Jerusalem. Josias Zukunft war geprägt, jetzt müsst ihr die letzten Buchstaben einfach hinten ran denken, von Gnade, Frieden und Hoffnung. Genauso kannst du ein Segen sein, wenn Gottes Gnade, Gottes Frieden und Gottes Hoffnung dein Leben bestimmt. Jesus ist nämlich gekommen, um unsere Vergangenheit, um den Mist, den wir auch alle haben und bauen, zu vergeben, zu heilen und Gnade zu schenken. Jesus hat es getragen und hat es überwunden. Jesus möchte dir Frieden geben, wie es auch der Steh schon berichtet hat. Es ist nicht ein Frieden, den die Welt gibt, sondern ein Frieden, den nur Gott geben kann. Ein Frieden, der dir innere Ruhe und Zuversicht gibt. Und Jesus möchte dir Hoffnung geben für ein erfülltes und für ein ewiges Leben, das über den Tod hinausgeht. Und von Josia können wir lernen, dass das Schlimme aus der Vergangenheit, dass wir das hinter uns lassen können und uns nach Gottes Gnade und Hoffnung ausstrecken können. Weil oft neigen wir, oder merke ich selber, neige ich dazu, wenn ich an die Vergangenheit denke oder an schlimme Dinge denke, ah ja, hätte ich doch nur nettere Eltern gehabt oder hätten wir doch nur mehr Geld gehabt oder wäre ich doch nur fair behandelt worden. Aber Fakt ist, ich kann die Vergangenheit nicht ändern, aber ich habe die Zukunft in der Hand und das ist meine Entscheidung und mein Einfluss. Und die Frage ist, wie möchtest du deine Zukunft gestalten? Meine Oma, die war für mich ein großes Vorbild. Die hatte nicht so die Haarfarbe wie ich jetzt, das hat sie echt bis ins hohe Alter gehabt, die wäre heute eigentlich sehr modern noch gewesen, die hatte immer die Haarfarbe und dann immer ein Dutt, noch bis ins hohe Alter und sie hatte sehr viel Energie und Lebensfreude, ich weiß noch mit 70 hat die schwimmen gelernt, am Bodensee in Konstanz mit ihrer Tochter ist sie da ins Hotel und die wollte unbedingt schwimmen lernen. Da gibt es Bilder, wie die mit 70 Schwimmflügel hat im Pool und konnte am Schluss doch tatsächlich 50 Meter schwimmen. Also wie gesagt, die war mir ein Vorbild, nicht nur in dieser Hinsicht, sondern auch in ihrem Glaubensleben. Sie hatte, sie bekam einen Abschiedsbrief von ihrem damals jüngsten Kind, der war 21, hatte eine Risiko-OP vor sich, an der er verstarb. Und durch diesen Abschiedsbrief ist sie selber zum Glauben gekommen. Der Rudi hatte vor einigen Monaten mal davon berichtet, das war dieser Brief und da kam meine Oma zum Glauben. Und ich habe als Teenie später mein Zimmer neben meiner Oma gehabt. Und ich weiß noch, ich erinnere mich, eines Nachts wache ich auf und höre, wie jemand redet. Dann denke ich, oh Mann, jetzt redet Oma schon im Schlaf. Und mich hat es aber irritiert und ich bin dann tatsächlich an die Tür hin, habe gelauscht und habe gehört, dass die gebetet hat und da vielen Namen aus unserer ganzen Familie, die hat uns als Family durchgebetet. Und ich habe gemerkt, wow, diese Frau, die hat gelebt, was sie glaubt. Und sie wollte in ihrem Leben Segensspuren hinterlassen. Sie wusste ihr Leben, sie kann mit ihrem Glauben Menschen heute prägen und Segen hinterlassen. Ist es auch mein und dein Anliegen? Vor anderthalb Wochen, viele haben es bestimmt erfahren, ist ja tragischer Unfall passiert, von der Tod von Christian Mauch, der Bürgermeister von Gerabronn. Er war ja auch Teil der Gemeinschaft, also der süddeutschen Gemeinschaft in Leofeld, der Gemeinde dort. Tragischer Unfall, warum muss ein Mann mit 40 Jahren, der Frau und Kinder hinterlässt, so früh aus dem Leben scheiden? Wir wissen es nicht, es gibt da keine Antwort drauf. Aber wer die Zeitung gelesen hat und weiß, wie viele Annoncen da drin waren, weiß, dieser Mann hat Segen hinterlassen. Und er hat in seiner Lebenslaufbahn sehr viele Menschen geprägt. Sein Glaube stand vorne dran. Und das hat mich nochmal auch so sehr bewegt, wo ich gedacht habe, ja, Sigi, was für Segensspuren oder was für Spuren hinterlässt du? Welches geistliche Erbe hinterlässt du? Und ich möchte dich mit diesen drei Fragen einfach beenden. Welchen Stellenwert hat Gott, sein Wort und der Glaube in deinem Leben? Welche Vorbilder prägen dich? Und welche Spuren möchtest du durch dein Leben hinterlassen? Vielleicht wird eines Tages deine Enkel oder Bekannten, Freunde auch mal sagen, ja, ich danke dir für die Saat, die du gesät hast. Denn auch du stehst zwischen Vergangenheit und Zukunft, aber du kannst Segensspuren hinterlassen. Ich möchte noch beten. Vielleicht ist es auch dein Gebet, dann darfst du einfach mitbeten. Herr Jesus, ich möchte dir danken, dass du mit uns Geschichte machen möchtest. Danke, dass du meine Vergangenheit kennst. Danke, dass du mich liebst, wie ich bin. Danke, dass in dir Vergebung ist und Gnade ist, dass ich Buße tun kann, dass ich Veränderung durch deinen Geist erfahren darf, weil du ein lebendiger Gott bist und weil dein Geist wirklich Veränderung bewirkt. Und danke, dass Gnade, Friede, Hoffnung mich ganz neu ausrichten und ich leben kann, um ewige Spuren, Segensspuren zu hinterlassen. Und das möchte ich dich bitten, Jesus, dass du mein Leben prägst, dass du der Mittelpunkt in meinem Leben bist und mir hilfst in meinem Umfeld, in meiner Familie, unter den Nachbarn, an meiner Arbeitsstelle, in der Schule, da wo ich stehe, dass ich das Segensspuren dir zur Ehre hinterlassen darf. Amen.